ist ja überwältigend. Ich bin ja ganz verlegen. Ihr wisst ja gar nicht, worauf ihr euch eingelassen habt, was jetzt kommt. Als ich vorhin die erste Bekanntmachung hörte, heute nach dem Gottesdienst gibt es Gulasch, zuckte mich eine Assoziation. Gulasch, Gulaschkartone, Militär. Ich dachte mir, jetzt werden viele denken, Hilfe, die Preußen kommen. Dabei bin ich nur eine kleine Zufügung. Ich habe gestern Abend meiner Frau versprochen, sie zu ärgern. Man könnte sagen, dass Frau Christa Margis, die bekannte Lehrerin des Wortes Gottes, in Begleitung ihres Mannes hierher gekommen ist. Ich bin also nur ein geistlicher Trittbrettfahrer. Tja. Achso, ich sollte mich meines Jacketts entledigen. Ich will ja gehorsam sein. Ich will gegenüber eurem Pastor total gehorsam sein. Er ist so gut, ist so stark. Ist er? Ich bin sogar da gehorsam, wo er es gar nicht gebeten hat. Gestern Nachmittag wunderte ich mich, ich war schon gestern Vormittag angekommen, weswegen ich einen ganz starken Drang hatte, eben eine vorbereitete Predigt für euch zu verändern. Was ich dann auch noch nachmittags getan habe, habe mir eine andere Predigt vom Herrn geben lassen, die jetzt gleich über euch hereinbrechen wird. Das hing nämlich damit zusammen, wie ich heute früh erst gehört hatte, dass das Thema, was ich eigentlich vorhatte, eher schon vorbereitet für den nächsten Sonntag. Also, wenn ihr nächsten Sonntag ihn hört, denkt doch ein bisschen noch an mich. Was im Herrn. Also ich muss euch sagen, ich bin sehr, sehr dankbar für euren Gebetseinsatz heute und auch sonst für uns in Berlin. Was unser neues Zentrum anbelangt, ich habe doch nicht gewusst, dass es so schwer ist, dem Feind Territorium zu entreißen, wenn es um Zentren geht. Aber mittlerweile habe ich das schon viele Male gehört. Viele, viele Male. Okay, und wir wollen die Unverschämtheit vollziehen, dass wir ausgesprochen in Pankow, synonym für das alte Regime, in diesem Bezirk im Osten der Stadt uns etablieren möchten und dann ausgesprochen direkt im Bereich des ehemaligen Grenzstreifens, direkt auf den Todesstreifen. Und das will der Feind gar nicht gerne. Aber ich kann euch sagen, eure Gebete bringen Frucht. Natürlich, wir beten zu Hause auch, glaubt es uns. Wir beten. Ich will noch keine Einzelheiten sagen, aber was Sie jetzt schon sehen, ist sehr, sehr schön. Wir sehen wirkliche Wunder, echte Wunder, wie der Herr die Sache vorantreibt. Und das scheint wohl doch so zu sein, was wir lernen müssen, dass alles, was von Gott kommt und was so die Mitte seines Planes ist, gegen unmögliche Umstände, sobald sie im Sichtbaren sich als unmöglich darstellen, angehen. Und es ist ein Wort des Herrn vor der Predigt für einige. Wenn der Herr dich zu etwas berufen, bestimmt hat, wenn er gesprochen hat und du erlebst, dass es fast unmöglich ist zu realisieren, dann gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich glaube, dass der Herr mit Vorliebe möglicherweise nur diesen Weg verfolgt, dass er uns seinen Weg führt gegen menschlicherseits unmögliche Umstände. Und dass er dann alle Ehre bekommt, dass keiner sagt, das waren wir, das war ich mit meiner Cleverness, mit meiner Smartheit oder mit meinem starken Gebetsleben, wie auch immer. Preis dem Herrn, wir haben einen Gott, der sehr originell führt. Gut. Ihr Lieben, ich möchte euch jetzt einen Text vorlesen, zwei Texte, aus dem Hebräerbrief. Einmal Kapitel 4, die Verse 19 bis 23 und dann Hebräer 10. Beide Texte haben eine große Ähnlichkeit, ergänzen sich wunderbar, sind euch sicherlich vom Klang her wohlvertraut und wahrscheinlich auch noch mehr als nur vom Klang her, aber enthalten Dinge, die, wenn wir sie verstanden haben, Leben verändert sind. Wirklich ohne Frage. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns halten an dem Bekenntnis. Bekennen im Sinne von aussprechen, nicht ein Bekenntnis im Sinne eines Glaubensbekenntnisses bestimmter Art, charismatisch gegenüber evangelikal oder pietistisch oder katholisch oder evangelisch oder lutherisch, sondern bekennen dessen, was wir festhalten, bekennen unseren Herrn. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht ist allenthalben, gleich wie wir, doch ohne Sünde. Und weil es so ist, darum lasset uns hinzutreten mit Freudigkeit zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. Lasst mich gleich hier ein Wort verändern. Freudigkeit ist ein Begriff, den heute kaum mehr ein Mensch versteht. Gemeint ist Kühnheit. Kühnheit. Das steht im Griechischen. Mit Kühnheit sollen wir hinzutreten zum Thron der Gnade. Und jetzt Hebräer 10. Die Verse 19 bis 23. Achtet auf den ähnlichen Klang, ebenfalls mit einem Weil beginnend. Weil wir denn nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heilige. Freiheit heißt wörtlich im Griechischen Freimut. Freies Bekennen, freies Reden, Freimut, also Kühnheit. Kühnheit. Weil wir durch das Blut Jesu Kühnheit haben zum Eingang in das Heilige, welchen er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Und weil wir einen hohen Priester haben über das Haupt Gottes, Haus Gottes, so lasset uns hinzugehen mit wahrem Herzen in der Gewissheit des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und gereinigt vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser, lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Diese beiden Abschnitte, ihr Lieben, haben es mir angetan. Und sie haben mein Gebetsleben doch verändert, verschönert. Seitdem ich sie kenne, seitdem ich diese Worte untersucht habe und ihren Inhalt mir so zugeführt habe, merke ich, dass ich noch lieber bete, dass ich noch anders beten kann als vorher. Wisst ihr, das Zusammensein mit unserem Vater im Himmel, zusammen mit seinem Sohn, unserem großen Bruder, wir haben ja einen ganz starken Bruder, nicht? Wir sind gut dran. Was denkt ihr, wie viele Menschen die Sehnsucht haben, die insgeheim Sehnsucht haben, hätte ich doch einen großen, starken Bruder. Aber sie haben ihn nicht, meinen sie. Aber hier muss keiner unter uns in Schwierigkeiten sein. Wir haben alle einen gewaltigen, großen Bruder. Wenn der loslegt. Also das Zusammensein mit dem Vater, mit dem Bruder und mit dem Heiligen Geist, ihr Lieben, das ist wohl mit das praktisch Schönste, was wir hier auf Erden haben. Vorhin hatte ich gefragt im ersten Gottesdienst, was wirklich das Wesentliche im Sichtbaren, im Hörbaren, im Praktischen in unserer Nachfolge. Und ich habe die Frage selbst beantwortet. Das besteht doch darin, dass wir ständig Zugang haben und Umgang haben mit unserem Vater und mit unserem Herrn, mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft soll so aussehen, dass wir nicht in gestellter Form, hochoffiziell, pünktlich auf die Minute, 6.30 Uhr vielleicht, hier im Schwabenland etwas früher, vielleicht 5.30 Uhr, dann zum Herrn kommen, unsere stille Zeit haben und etwas lautere Zeit haben und dann hat es ein Ende, sondern das soll eine Gemeinschaft sein im Nehmen und Geben ununterbrochen. Wir gehen zum Herrn, wir empfangen seine Liebe, seine Aufmerksamkeit. Wir beten ihn an, wir können gar nicht anders. Wir freuen uns über ihn, wir genießen ihn, er antwortet, er hört unsere Gebete mit Freuden. Und dann gelegentlich korrigiert er uns auch, ganz sanft, ganz lieb, aber doch nachhaltig. Ihr Lieben, das ist Beten, das ist Umgang mit dem Herrn. Und nun, wie sieht die Wirklichkeit aus? Ich möchte zwei Kategorien von Menschen kurz darstellen und dann das vergleichen mit dem, was wir hier als Norm gerade gelesen haben. Da gibt es eine Gruppe, sie wird vermutlich hier einen kleinen Prozentsatz nur ausmachen. Wenn Sie zu Gott kommen wollen, ich merke schon, dass ich auf Sie übergehe, weil Sie die Gäste der Gemeinde sind, wenn Sie zum Herrn kommen wollen, zu Gott kommen wollen, dann ertappen Sie sich dabei, dass Sie sehr scheu sind und ängstlich, leicht gedrückte Haltung, scheu nach unten gesenktem Gesicht, denn Sie wissen, jetzt passiert etwas relativ Gefährliches. Sie gehen, unwürdig wie Sie sind, mit ihrem kleinen, unwichtigen Anliegen zu Gott, dem großen, hehren, allmächtigen Gott. Und sie wissen, das darf man nicht so ohne weiteres. Er ist so heilig. Er ist so heilig. So entsetzlich heilig. Und ich bin so unheilig. Und sie spüren, oh weh. Aber irgendwie zieht sie es doch hin. Immer wieder, immer wieder. Ich werde dazu gleich nachher einiges sagen. Dann gibt es eine andere Gruppe, die wird hier viel häufiger vertreten sein. Christen, Kinder Gottes. Sie gehen gern hin zum Herrn. Sehr gern. Immer wieder. Können es nicht lassen. Finden Sie es gut. Aber dann, wenn Sie bei ihm sind, merken Sie, schon nach recht kurzer Zeit ist Ihr Appetit gestillt. Und dann, wenn es darum geht, längere Zeit zu beten, merken Sie, oh, das ist so anstrengend. So schwer. So anstrengend. So schwer. Und dann, ehe sich versehen, gibt es in Ihnen irgendwelche Momente von Ablenkung und widerstrebende Gedanken, auf einmal fällt Ihnen das Fernsehprogramm ein und so weiter, Sportschau oder was es sonst sein mag, Wirtschaftsjournal, wie auch immer. Und ehe Sie es versehen, sind Sie wieder draußen. Draußen, das heißt nicht mehr beim Herrn. Die Audienz war sehr schnell zu Ende. Was ist der Standard? Was ist normal? Was sagt das Wort Gottes, wie es aussehen soll? Ihr Lieben, hier in diesem Wort, in diesen beiden Worten, die ich vorgelesen habe, finden wir drei Aussagen, die uns etwas sagen, wie wir, in welcher Verfassung und unter welcher Voraussetzung wir zum Herrn kommen sollen. Erstens wird uns gesagt, weil wir einen solchen hohen Priester haben, anders als alle anderen Priester, auch als die alten, großen, klassischen Priester der Vergangenheit im Volke Israel. Einen hohen Priester, der uns durch und durch kennt, der alle unsere Fehler kennt, alle Schwächen kennt und uns dennoch nicht verachtet und verdammt und beiseite räumt, sondern der uns lieb hat, der ja sogar mitgelitten hat, wie es das Wort sagt, mitgelitten mit uns, für uns, weil wir ihn haben, deswegen sollen wir zum Thron der Gnade kommen. Einiges darüber nachher noch mehr. Zweitens wird uns gesagt, weil wir durch das Blut Jesu einen Zugang haben zum Thron der Gnade, einen neuen, lebendigen Zugang, deswegen sollen wir hingehen. Und drittens, das ist mir erst ganz am Schluss, vor wenigen Wochen aufgefallen, weil wir durch das Blut Jesu Kühnheit haben, deswegen sollen wir zum Thron der Gnade gehen. Das sind diese drei Faktoren, diese neuen Voraussetzungen. Deswegen können wir gehen, sollen wir gehen, werden wir gehen und deswegen ist es leicht, ihr Lieben. Und von diesen beiden Dingen sind zwei besonders wichtig, nämlich der Zugang, Natürlich ist der Herr noch wichtiger als alles, was er bringt, in einer Weise. Aber vielleicht von dem Neuigkeitswert her, von dem, was wir brauchen, ist es wichtig zu wissen, dass der Zugang zum Thron Gottes ebenfalls erlöst ist. Nicht nur wir selbst als Personen haben Erlösung erfahren oder sollen sie heute erfahren, sie wird uns angeboten, sondern auch das Hinkommen, sprich das Hingehen zum Beten, zum Gemeinschaft haben, ist erlöst. Wenn wir das verstanden haben, werden wir eine Freiheit, eine Begeisterung, eine Kühnheit bekommen, um hinzugehen, wie wir sie noch nie hatten. Wir werden es kaum mehr lassen. Wir werden gebetsüchtig werden, was kein schlechter Nebeneffekt ist nach dieser Verkündigung. Und, ihr Lieben, ferner wird uns gesagt, und das war für mich wirklich neu, nur durchs genaue Hinsehen habe ich es mitbekommen, wir haben vom Herrn Kühnheit, um diesen Zugang zu benutzen. Wir haben das nicht nur, sondern wir müssen es auch gebrauchen. Und darum geht es jetzt. Lasst uns der Reihenfolge nach diese drei Aspekte einmal ansehen. Erst einmal der Zugang zum Thron der Gnade, der ein neuer und ein lebendiger Zugang ist, wie uns hier in Hebräer 10 verraten wird. Dieser Zugang ist insofern neu, wirklich neu, als er, wie es hier heißt, durch das Opfer Jesu, durch sein Blut zustande gekommen ist. Und wenn hier vom Opfer Jesu die Rede ist, dann ist gemeint, der Herr hat bezahlt, sodass wir Zugang zum Vater haben, zum Thron der Gnade. Keiner muss von uns dafür noch extra bezahlen. Habt ihr gehört? Keiner muss noch bezahlen. Es ist schon bezahlt. Das Billett ist bereits da, wir können es haben, der Herr gibt es uns, er gibt es uns von vornherein mit der Hinwendung zum Vater, mit der Bekehrung, mit der Übergabe unseres Lebens zum Herrn bekommen wir ein Dauerbillett. Und zwar völlig bezahlt, keiner muss mehr bezahlen. Sie fragen vielleicht, ja, wie bezahlt man denn? Das tue ich gar nicht. Oh, wir sind raffiniert. Wir können bezahlen, wo es gar nicht erwartet wird und gefordert wird, ihr Lieben. Ich möchte es mal kurz verdeutlichen. Man kann wiedergeborener Christ, geistgetaufter Christ sein, sprachenredender Christ sein, die tollsten Erfahrungen mit dem Herrn haben und wenn es darauf ankommt, mit dem Herrn Gemeinschaft zu haben und zu ihm zu kommen, auf einmal entdeckt man bei sich eine seltsame Bezahlungsmentalität. Zum Beispiel, dass man meint, sich doch zurechtzurücken, geistlich zurechtzuzupfen, in Positur zu bringen, mit bestimmten Leistungen Gott besänftigen und gnädig stimmen zu müssen, Sühne zu bringen, ein Opfer zu bringen, auf irgendetwas verzichten zu müssen, mit Bemühen und Leistungen, Verweis auf die eigene hohe Moral und bestimmte andere Dinge, die man getan hat, dass man gerade letztlich das Opfer recht gut bedient hatte, im Hinblick auf seine Sittlichkeit und so weiter, Gott gnädig stimmen zu wollen, ihr Lieben. Und all das ist bezahlen. Ist bezahlen. Ist unser Opfer, um zum Herrn zu kommen, nachdem Jesus schon total bezahlt hat. Und das ist nicht nur nicht nötig, sondern sehr, sehr, sehr hinderlich. Sehr hinderlich. Wir sollen nicht mehr bezahlen. Mit der Wiedergeburt, damit, dass wir Kind Gottes sind, haben wir freien Zugang zum Vater. Der Herr hat den Zugang bezahlt. Und wenn wir das nicht so sehen, dann machen wir uns das künstlich schwer. Wir haben Zugang zum Vater. Ich hatte vor Jahrzehnten, ich glaube, ich war sogar noch Oberschüler, schon bekehrt damals, oder vielleicht war ich Student, ich weiß nicht genau, ich hatte einmal ein Traktat gelesen, was selten vorkommt, weil ich keine besondere Vorliebe für Traktate habe, aber daraus darf man bitte nichts an Lehren herausziehen, es war einfach mal so. Aber eines Tages habe ich ein Traktat gelesen, da war eine schöne, rührende Geschichte vom alten Vater Bodeschwing drin und es war beschrieben, wie der Vater Bodeschwing eines Abends, spätabends oder nachts an seinem Schreibtisch war und über der Schrift arbeitete oder seine nächste Predigt vorbereitete, wie es auf einmal anklopfte und er schaute rum, hin zur Tür ins Dunkel. Nein, auf einmal kamen zwei seiner jungen Kinder, tippelten so ganz schnell zu ihm hin und stellten sich zu ihm hin an seinem Schreibtisch und schauten ihn an. Und er fragte sich verwundert: Na, nur ihr beiden, was habt ihr denn vor? Was wollt denn ihr jetzt noch? Darauf sagten sie: Papa, wir wollten nur bei dir sein. Und der alte Vater Butschwing war so gerührt. Und als ich das gelesen hatte, war ich auch gerührt. Ich dachte, ist das schön. So etwas wird mir nie passieren. Das weiß ich genau, so etwas wird mir nie passieren. ich kannte damals noch nicht viel vom Glauben, ihr Lieben. Die Glaubensbotschaft war mir doch sehr, sehr verschlossen. Vor 5 Jahren ungefähr saß ich auch an meinem Schreibtisch. Auch so abends gegen 11 Uhr herum. Auch so nur das den Raum erleuchtet mit meiner Schreibtischlampe. Und auf einmal klopfte es. Und es kamen 2 kleine Kinder rein. Meine Kinder. Die einzigen, die ich damals hatte. Heute habe ich 5. Der Segen ist progredient. War progredient. Jetzt haben wir schon lange gebetet. Herr, Herr, mach End mit allem deinem Segen. Ein Segen, der nicht richtig dosiert ist, kann Schwierigkeiten entbinden. Gut, aber damals waren sie 2. Und sie kamen mit rein. Und wie damals in der Story, die ich in einem Traktat gelesen habe, kamen die beiden schnell zu mir gelaufen. Und ich schaute sie an. Und ich fragte sie, na ihr beiden, was wollt ihr denn ihr noch zu so später Stunde? Und dann sagten sie wortwörtlich, als ob sie das Traktat gelesen hätten. Papa, wir wollten nur bei dir sein. Oh, das ging mir runter. Und wisst ihr, unser Vater im Himmel ist kein Prinzip. Er hat eine lebendige Seele, göttliche Seele und ein starkes Herz. Und das möchte er auch erleben. Und wir sollen es auch erleben. Du bist Kind Gottes, du hast freien Zugang, lebendigen, neuen Zugang, ohne Anstrengung. Du musst nicht sagen, Herr Vater, ich bitte fragen zu dürfen, ob ich mich Ihnen nähern darf. Er hatte mal einen Englischlehrer gehabt, der uns solche Formel eingegeben hatte. Wenn wir uns meldeten, mussten wir so sagen, Herr Doktor so und so, ich bitte fragen zu dürfen, ob ich mich melden darf. Nicht nötig, nicht nötig. Der Zugang, der erlöst ist, ist ein Teil vom gesamten Paket Erlösung. Und deswegen sollten wir das so sehen und ihn so nutzen. Das ist also das, was der Herr getan hat, gleichsam von seiner Seite, damit wir hinkommen zum Herrn, zum Thron der Gnade. Aber nun ist die Erlösung so umfassend, so fantastisch, dass Gott genau wusste, es reicht nicht aus, dass er uns einen total neuen, lebendigen Weg geschaffen hat. Der Weg ist quasi Jesus in Person, der ein Stück Weg ist, der sich hingelegt hat und den Graben überbrückt hat, durch den Vorhang durch, der die Herrlichkeit Gottes trennte von uns Menschen. Nicht nur das hat er getan, sondern er hielt es für notwendig, dafür zu sorgen, dass wir auf unserer Seite noch eine göttliche Motivation bekommen, dass wir Kühnheit empfangen im Sinne eines zusätzlichen Erlösungsgeschenkes, damit wir auch wirklich diesen einzigartigen Weg laufend richtig wählen und umbeschreiten. Und deswegen sagt uns das Wort, bitte, schlagt doch einmal mit mir auf, oder wenn ihr es aufgeschlagen habt, schaut einmal hin, Vers Kapitel 10, Vers 19. Weil wir nun, liebe Brüder, durch das Blut Jesu die Kühnheit haben zum Eingang des Heiligen. Die Kühnheit bezieht sich auf das Blut Jesu. Das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Entdeckung. Und der Heilige Geist wird das sicherlich Ihnen das tief ins Herz legen. Die Kühnheit, freimütig, kühn, mit großer Liebe und Selbstverständlichkeit zum Herrn zu kommen, ist erkauft durch das Blut Jesu und wird uns mitgegeben durch unsere Bekehrung zum Herrn und haben wir in uns. Wenn die meisten nach innen schauen, werden sie es nicht merken, zugegeben. Aber sie ist da. Ich würde vorschlagen, keine Innenforschung zu betreiben, wie kühn fühle ich mich gerade jetzt an, sondern auf das Wort Gottes zu hören. Und das Wort beschreibt etwas, was wir tatsächlich haben, auch wenn wir es noch nicht gesehen haben und selten bei uns wahrnehmen. Wir sind durch das Blut Jesu mit Kühnheit ausgestattet, die wahrscheinlich in den meisten Fällen bei uns noch recht latent ist, aber sie ist da. Und wenn wir es heute hören und im Glauben packen, dann wird sie unser und dann wird diese Gemeinde aufstehen und zu allen Segnungen, die sie bereits erfahren hat, wird sie gewaltige Segnungen zusätzlich erleben. Jeder für sich und kollektiv die ganze Gemeinde. Wir sollen kühn sein, hat der Herr gesagt. Wir sollen kühn sein. Wir können kühn sein. Kühnheit ist da. Halleluja. Amen. Ihr Lieben, das soll die letzte Stunde sein, wo wir noch mit einem verhangenen Blick voller Beklommenheit und Scheu sein zum Herrn gehen. Damit verehren wir ihn nicht. Damit ehren wir ihn nicht. Damit reagieren wir nicht richtig. Das hat nicht die Höhe von Beziehung, und Selbstverständlichkeit und Freude, die liegen muss in der Tatsache, dass wir Kinder des Herrn sind. Kinder des Herrn. Und wenn du doch anders kommst, doch nach alter Weise, weil du sagst, ja, ich höre es, und das steht ja auch da, der Mann da vorne hat recht, aber nun bin ich doch einmal ein treues Kind in der pietistischen Erbschaft dieses Landes. Und ich kann doch nicht so ohne weiteres daraus. Und es wird auch sicherlich eine Möglichkeit geben, so in alter Weise zum Herrn zu kommen. Naja, gibt es schon, ohne Frage. Aber wenn jemand sich unter uns entscheidet, doch im Gegensatz zu diesem Wort, was keine Zumutung ist und kein Opfer ist, sondern schön ist, weiterzumachen nach alter Manier, dann höre, was du dir damit einhandelst. Damit leugnest du quasi diese schöne Beziehung, diese Art von Beziehung, die der Herr hier beschreibt, damit leugnest du die Neuigkeit, den neuen Weg. Damit vollziehst du aktiv eine eigene Störung deines Zugangs zum Vater. Ohne Kühnheit wirst du nicht begeistert sein, indem du jetzt ganz bewusst auf Kühnheit verzichtest, sie nicht aus dem Schlafzustand herausholst, sondern im alten Denken bleibst. Verleugnest du sie? Verleugnest du diese einzigartige Beziehung? Sorgst dafür, dass das Gebetsleben weiterhin so schwer werden wird? Die Momente von Ängstlichkeit, von Verhaltenheit, von Beklommenheit, die werden bleiben. Schuldgefühle, so eine Innenerfahrung, dass der Herr heilig ist und dass man sich nur ehrfürchtig ihm nähern darf, wird über dich kommen. Und wenn du dabei bleibst, wirst du mit Sicherheit Bibelstellen finden. Der Teufel wird sich aufmachen und dir einige Bibelstellen nennen. Es gibt einige, ich kann dir einige nennen, die dich verführen, weil du aus dem Zusammenhang reißt und die alte Haltung damit aufrechterhalten und zementieren willst. Aber es macht doch keiner hier nicht. Ihr Lieben, lasst uns das hören. Nehmt es an. Nehmt es an. Unser Herr sagt, wollt ihr wissen, welche Art mir wohlgefällt, mit der ihr zu mir kommt? Wollt ihr wissen, was wirklich euch befähigt, zum Thron der Gnade vorzudringen und nicht woanders zu landen? Wollt ihr das wissen? Dann hört, wenn ich gefragt werde, nach meinem Wort, nach meiner Willensentscheidung, ist Kühnheit dran. Wollen wir es mal gemeinsam sagen? Kühnheit ist dran, ja? Kühnheit ist dran. Vielleicht noch einmal. Kühnheit ist dran. Und niemand denke, dass er sich damit verhält in einer Weise, die unehrbietig ist, aufmüpfig ist, rebellisch ist, dass sich das nicht ziemt. Nein, das ziemt sich, weil wir eine einzigartige Beziehung haben. Wir sind, sofern wir unser Leben dem Herrn gegeben haben, wir sind Kinder, geliebte Kinder unseres lieben Vaters. Und er hat eine Freude daran, dass wir ihm so begegnen. Halleluja, Halleluja. Das sollten wir übernehmen und ihn damit ehren und glücklich machen, dass er sehen kann, dass wir ihm so begegnen, dass er uns anschließend glücklich machen kann. Das hat erhebliche Auswirkungen auf unser Leben, auf unsere Gebete und auf den Ertrag unserer Gebete, wenn wir in dieser Weise richtig zum Herrn kommen. Und dann steht da noch etwas Interessantes da. Das müsste man eigentlich extra noch betonen. In diesen beiden Texten war dreimal davon die Rede, dass wenn wir diese richtige Haltung haben, dass wir dann bekennend, redend, seine Worte aussprechen, zu ihm kommen sollen. Dreimal direkt und noch zwei weitere Male indirekt, denn dieses Wort, dieser Begriff Pharisäer, Kühnheit, Freimütigkeit, heißt eigentlich wörtlich freies, offenes Reden. Also wir sollen mit seinen Worten bewaffnet zu ihm kommen. Und wenn wir dann zu ihm kommen und seine Worte aussprechen, dann ist er begeistert. Und dann machen wir in einer Weise sprachlos, sehr menschlich ausgedrückt, ja. Und dann ist er begeistert und schließt uns in die Arme. Und die Engel warten nur darauf, ja. Denn wenn wir die Worte Gottes im Munde haben, im Herzen haben und aussprechen, dann erleben sie das als einen göttlichen Auftrag und gehen hinaus. Gut, also das sind Also sie gehen hinaus, um Dinge auszuführen, ja. Das ist wichtig, ja. Sie verlassen uns nicht, weil sie dich ertragen können, sondern wenn wir die Worte Gottes in dem Munde haben, nachzulesen Psalm 103, wo es geschrieben heißt, dass die Engel darauf warten, die Befehle des Herrn, seine Worte auszudrücken und auszuführen. Wenn wir die Worte Gottes im Mund haben, dann werden sie das gerne tun. Wir haben also jetzt festgestellt, was die grundsätzlichen Voraussetzungen sind, die der Herr uns geben möchte, nein, gegeben hat, die da sind und die wir jetzt nutzen dürfen. Wir haben einen einzigartigen Vater, einen einzigartigen Herrn, einen hohen Priester, der für uns gelitten hat. Es gibt nichts hier in diesem Raum, was der Herr nicht schon durchlitten hat. Damals vor 2000 Jahren und heute auch mit uns trägt. Und zwar so sehr, dass er allein das tragen will, dass wir es nicht tragen müssen. Wir haben einen Herrn, der jede Windung unserer Gedankenwelt, jeden Gedanken, jedes Motiv, die letzten tiefsten Dinge bei uns durchschaut, alle unsere Fehler und Schwächen sieht und doch zu uns steht. Das sagt er, wirklich zu uns steht. Nicht in vorsichtiger Distanz, sondern voller Liebe. Mit einer heißen Liebe, ergriffen von uns, um uns zu helfen. Erstens, wir haben ihn. Zweitens, wir haben Zugang. Und drittens, wir haben Kühnheit. Wir haben Kühnheit. Glaubt ihr, dass wir kühn sind? Amen. Glaubt ihr, darf ich noch einmal Gebrauch? Ich mache ganz rar davon Gebrauch. Das sind solche Amerikanismen, wo man sich hüten muss. Das darf man nur im halben Jahr nicht einmal machen. Ja? Aber vielleicht sollten wir es doch einmal sagen. Ja? Ich bin ja da auch viele einige Jahre wieder nicht mehr da. Dann können wir sagen, ich bin kühn. Wollen wir sagen? Ich bin kühn. Vielleicht jetzt nochmal für diejenigen, die bis jetzt noch nicht waren, dass sie es selbst glauben. Ja, im Glauben wir sagen. Ich bin kühn. Preis den Herrn. Und das ist mein Wunsch, mein Gebet, dass du nach Hause gehst und dass dieser Satz dich verfolgt und dass du, nachdem du ihn gesprochen hast, merkst, das steht wirklich im Wort. Und ich dachte, ich gehöre zu jener Gruppe der Unheilbaren, die durch irgendein Schicksal, vielleicht ein göttliches Schicksal gar noch, dazu verdonnert sind, ewig scheu zu sein, ewig Furcht zu haben, ewig beklommen zu sein, immer unter dem Teppich zu sein. Höre, der Herr sagt dir, auch dir ist Kühnheit gegeben. Dir ist Kühnheit gegeben. Du hast sie, du siehst sie nicht, aber sie ist da. Im Glauben nimm sie jetzt. Der Befund ist eindeutig. Jetzt kannst du zupacken und du wirst aufstehen. Weißt du, bis jetzt warst du eine Maus, eine graue Maus. Ja? Eine von jenen Mäusen, die selbst wenn sie da sind, nicht zu sehen sind. Ja? Aber höre, wenn du das entdeckst, ja, für dich persönlich entdeckst, dann bist du ein latenter Riese und du wirst aufstehen und immer größer werden, immer gewaltig werden, ihr Lieben. Und es wird die Umwelt, der Feind, der wird sich entsetzen und deine sichtbare Umwelt wird erstaunt sein über dich. Halleluja. Ihr Lieben, ich war einmal, bitte entschuldigt das Bild, was jetzt gerade kommt, fällt mir in diesem Augenblick ein, ich war einmal vor Jahren im Berliner Zoo und da kam ich, also, jetzt kommt kein Affe als Vergleich, nicht, keine Angst. Ja. Und da ging ich in das Haus der, wie heißen die Apparate? Augenblick mal. Der Nilpferde. Und da sah ich dann in dem Haus einen riesen Tümpel, hässlich und stinkend. Und ich sah im Tümpel eine kleine Erhebung, so groß wie ein halber Tennisball. Als ich genau hinschaute, sah ich zwei. Nebeneinander. Und dann bewegte sich etwas und dann kam aus diesem Tümpel ein Ungeheuer raus, ja, ein Alpenmassiv von Tieren, ein Nilpferd. Am Anfang waren es nur zwei kleine Augen und das Ding wuchs, wurde größer und größer und ich staunte. Und ihr Lieben, so soll es dem Feind auch gehen. Bis jetzt hat er seine gesagt, die da unten. Die da unten, die Dummies, die wissen gar nicht, was sie sind. Aber er soll wissen, wir haben es entdeckt, ja. Wir sind schlafende Riesen, wir sind Riesen im Zustand des Aufwachens. Wir stehen auf, wir haben entdeckt, wir sind kühn. Halleluja, wir sind kühn. Okay, Amen, Amen. Okay, wenn das nun so ist, dann müssen wir nun, das machen wir am besten auch schriftgemäß, erkennen, wie man
das jetzt umsetzt. Und das haben wir wirklich hier im Text, vor allen Dingen in Hebräer 10. Wie jetzt unter diesen Voraussetzungen wir beten können, was wir tun können. Das wird uns klar gesagt, Hebräer 10, Vers 20. Weil wir so sind, sollen wir nicht jetzt in dem Zustand bleiben und uns darüber freuen, dass wir so sind, sondern ihn jetzt nutzen. Jetzt hingehen. Jetzt hingehen. Wer das verstanden hat, geht so und so hin. Ja? Der kann gar nicht anders. Der kann gar nicht anders. Wenn er seinen Herrn so erlebt hat und wenn er diese Qualifikation mit sich entdeckt hat, muss er zum Thron der Gnade gehen. Immer wieder, immer wieder. Das sind dann die Gnadensüchtigen, ihr Lieben. Und das Erste, was uns gesagt wird, wie wir hingehen sollen, dass wir wahr sein sollen. Ich lese vor, so lasset uns hinzugehen mit wahrhaftigen, eigentlich mit wahrem Herzen. Mit wahrem Herzen. Und jetzt musst du nicht sagen, oh weh, oh, das ist eine Riesenvoraussetzung, da komme ich nie hin. Ich habe es ja gleich gewusst, alles, was vom Herrn kommt, ist so schön, aber die Vorbedingungen sind so gewaltig, die Trauben hängen so hoch, dass ich allein deswegen schon nicht zum Genuss kommen werde, weil ich die Vorbedingungen nicht schaffe. Du sagst, wahr, so total wahr, total transparent. Höre, wenn der Herr davon redet, dass du mit einem wahren Herzen zu ihm kommen sollst, dann meint er, dass du auf seine Wahrheit ausgerichtet sein sollst. Er meint nicht, dass du vorgegeben auf deiner Seite so eine totale Durchsichtigkeit haben solltest, so ein super edler Charakter sein sollst, so frisch vom Himmel gleichsam geboren, nie umwölkt von irgendeiner Betrübung auf Erden. Nein, der Herr sagt dir, du wirst dadurch wahr, dass du meine Wahrheiten, die ich dir anbiete, angeboten habe, und jetzt anbiete, dass du sie siehst und angezogen wirst von dem, was ich dir bringe. Seine Wahrheiten sind die Beschreibung seiner Liebe, die Beschreibung von all dem, was er für uns getan hat, die Beschreibung der Erlösung. All das Gute, was er getan hat, das sollst du annehmen. Die Wahrheit ist durch und durch gut. Glaub nicht, dass von Gott etwas kommt, was vielleicht die Natur hat, dass du sagst, nun ja, es ist ja rein und es ist heilig, aber wer weiß, was ich dabei alles lassen muss. Nein, höre, die Wahrheit Gottes hat keinen Haken. Sie hat keinen Haken. Und indem du das erste Mal zupackst, etwas, was der Herr dir anbietet, und merkst, oh, das ist schön, bekommst du, wenn du normal reagierst, und hier reagieren alle nur normal, sofort Appetit, wenn das so ist, will ich ein zweites Mal zupacken, dann packst du ein zweites Mal zu. Du glaubst dem Herrn seine die Wahrheit und siehe da, sie ist sehr schön. Und dann nimmst du gerne ein drittes Mal und ehe du dich versiehst, bist du wahr auf dem Wege der Wahrheit. Höre, niemand wird hier gefordert, dass er von vornherein quasi als seinen ureigenen Beitrag seine persönliche, von vornherein gegebene Wahrhaftigkeit mit einbringt. Nicht einmal das erwartet der Herr, sondern du sollst nur, nachdem du einmal zugepackt hast, dann auf dem Wege neugierig, fasziniert davon immer wieder zu packen, dich normal verhalten und so wirst du nehmen, 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 immer wieder Gutes nehmen. Ich habe vor 2 Wochen oder 3 Wochen eine Story gehört in Berlin, die vor 9 Monaten sich zugetragen hat, haben soll. Und ich war mitbeteiligt, aber ich wusste das nicht so richtig. Ich habe nur eine undeutliche Erinnerung. Vor 9 Monaten ungefähr hatten wir im Gottesdienst bei uns, wenn es darum ging, dass Worte der Erkenntnis und der Weissagung kamen, eine signifikante Häufung von göttlichen Appellen durch Leute, die zum Mikrofon gingen, wie bei euch so ein Prophetenmikrofon, und sagten, hier ist jemand im Raum, der hat ein Knieleiden, bitte komm nach vorne, der Herr wird dich heilen. Das geschah über 2-3 Wochen. Und eines Tages, als ich in der Vorbereitung war für meine Predigt, das sind die Dinge, die ich noch grob in Erinnerung habe, hat der Herr schon zu Hause mich angesprochen, hat gesagt, achte darauf, dass du heute jemanden aufrufst, der ein Knieleiden hat. Und ich dachte mir, oh weh, Herr, wie originell. Das haben wir schon laufen. Ich kannte auch jetzt nicht den Ertrag. Ich weiß nicht, ob es viele waren, die nach vorne gekommen waren oder nicht. Das wusste ich alles nicht. Ich kannte nur die Tatsache, dass wir immer wieder hörten, ein Knie wird geheilt. So im Klinik-Salon. Die Galle möge bitte kommen, ja, oder der Magen, natürlich der Patient mit der Galle und dieses Mal mit dem kranken Knie. Also, ich sagte auch das dann, der Herr will jemand heilen, der ein Knieleiden hat. Keiner meldet sich.
Da kamen andere Worte dazwischen. Dann sagte er, noch einmal. Also, sagte, da ist jemand da, der hat ein Knieleiden. Komm nach vorne. Kam nicht. Und dann sagte der Herr, und das noch einmal auf Englisch. Ich dachte mir, oh weh, jetzt werde ich also auch ein bisschen seltsam. Und ich sagte dasselbe noch einmal auf Englisch. Und das war's. Mehr wusste ich nicht. Und dann kam eine liebe Schwester zu mir, Karin heißt sie, und sie sagte, kennst du den Fortgang der Geschichte? Ich kannte sie von Erinnerung kaum mehr den Anfang. Sie sagte mir, Folgendes ist geschehen. Da hatten wir im Ausländerblock bei uns, wie bei euch sehr geliebte Leute, nicht? Wir lieben die Ausländer, nicht?
Amen,
Amen, ja? Preis dem Herrn. Wir lieben die Ausländer. Halleluja. Da hatten wir im Ausländerblock einen Amerikaner gehabt. Bob heißt er. War Christ. Schon geraume Zeit. War Soldat bei der Armee in Berlin. Und hatte schon einen Bibelfernkurs gemacht und wollte unbedingt nach Amerika zurück, um dort dann auf eine Bibelschule zu gehen. Aber hatte noch 3 bis 4 Jahre zu dienen. Und er wusste nicht, wie er das schaffen könnte, denn er war vertraglich fest verpflichtet. Und nun hatte sich ergeben, dass er ein Knieleiden hatte. Preis dem Herrn. Dachte er. Ein Knieleiden. Das war also schon vorher eine Zeit da und dann durch eine zusätzliche Verletzung oder einen Sprung ist es dann ganz schlimm geworden. Er ging zum Militärarzt, er hat geröntgt und es war dann erkennbar, dass ein so fortgeschrittener Schaden war, dass eine Operation herbeigeführt werden sollte. Und das war verabredet worden, aber er wollte nicht so richtig. Und dann kam er in die Gottesdienste. Und dann hörte er, ein Knie soll geheilt werden. Ein Knie soll geheilt werden. Und er kannte noch nicht ganz die Wahrheit. Die Wahrheit Gottes ist immer schön. Sie hat nie einen Haken. Das ist ja der Gedankengang, wo wir gerade drin waren. Er hat nie einen Haken. Er sagte, ich sehe Bob, auf keinen Fall nach vorne gehen. Auf keinen Fall nach vorne gehen. Dann werde ich geheilt. Und wenn ich geheilt bin, dann muss ich weiter Dienst machen. Aber wenn ich krank bin, dann werde ich vielleicht entlassen werden. Und dann kann ich auf die Bibelschule. War seine Aussage, war sein Motiv. Und der Herr war anderer Meinung und hat immer wieder das Wort, am schließlich sogar auf Englisch dann von mir raussagen, gegeben lassen. Und dann hat ihn an diesem Abend, hat seine Umgebung, die das kannte, ihn angestoßen und gesagt, Bob, jetzt musst du. Und Bob ging nach vorne. Er sah schon, sein Knie wird geheilt sein und die Bibelschule wird entschwinden. Und er wurde sofort geheilt. Und dann ging er zu seinem Arzt. Fand er doch gut. Und sagte es ihm, Herr Doktor, Sie brauchen mich nicht mehr zu operieren. Machen Sie doch mal eine neue Röntgenaufnahme. Mein Knie ist geheilt. Und nun kam die Wahrheit Gottes, die immer schön ist und nie einen Haken hat. Der Kollege war erbost. Und sagt, ich kenne den Zustand, ich habe geröntgt, der Befund ist ganz klar, du musst operiert werden. Wurde wieder Operationstermin anberaumt, dann bekam er eine Grippe oder irgendetwas. Und dann wurde er verschoben und dann bat dieser Bob noch einmal, dass er operiert geröntgt werden sollte, weil er doch geheilt sei. Und der Kollege war noch erbost, er sagt, nein, das mache ich nicht. Und sagte, und weil das Knie nicht geheilt ist und eine Operation nicht stattfindet, werde ich sofort beantragen, dass Sie aus der Armee entlassen werden. Und er wurde in Ehren entlassen und bekam eine gewaltige Abfindung und bekam drüber eine fantastische Wohnung und einen fantastischen Job und ist jetzt ein braver Bibelschüler. Meine lieben Schwestern und Brüder, wahr werden wir, indem wir die wohltuende, schöne Wahrheit Gottes erkennen. Das Wort Gottes sagt uns aus dem Thessalonicher Brief, dass wir zu dem Wort Gottes noch Liebe zur Wahrheit dazu bekommen. Die Liebe zur Wahrheit, die ebenfalls von Gott kommt, der Herr verlässt sich auf nichts, was von uns kommt. Ja. Wenn wir sie annehmen, werden wir anschließend die Wahrheit annehmen. Die Wahrheit wird uns gut tun und nachher werden wir gerne wahr sein wollen, weil das die Voraussetzung ist, um an die nächste Wahrheit anzunehmen. Okay, so fangen wir an. Wir werden wahr. Zweitens sagt uns das Wort Gottes in der völligen Gewissheit des Glaubens. Wenn du die göttliche Wahrheit annimmst, den Befund, der in der Schrift steht, durch die Liebe zur Wahrheit dazu gedrungen,
dann wirst du erleben, in dem Augenblick, wo die Wahrheit in dir ist, ganz fest in dir ist, bist du nicht mehr ein Sklave der Umstände. Du kannst nicht mehr von den Umständen gejagt, gepeinigt, gequält werden. Dann erlebst du innere Freiheiten und eine Gewissheit, eine wirkliche Gewissheit des Glaubens. Erst die Wahrheit und dann die Gewissheit des Glaubens und dann ist das Problem schon gelaufen, wiewohl es unsichtbar noch da sein mag, für eine kurze Zeit. Und weißt du, dann wirst du ganz kühl. Ich schlage einmal dazu auf, vielleicht macht ihr es nicht, sondern hört einfach nur zu. 1. Johannes 5, Vers 14, 15. Und das ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben. Und ich muss sofort hinzufügen und korrigieren. Hier steht dasselbe Wort im Griechischen. Das ist die Kühnheit, die wir zu Gott haben, dass, wenn wir etwas bitten nach seinem Willen, gemäß der göttlichen Wahrheit, also wir haben erkannt, was der Herr will, steht in seinem Buch, so hört er uns. Und wenn wir wissen, hört ihr, wissen, wirklich wissen, man kann es wissen, weil wir das Wort Gottes haben. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erlangen, was wir von ihm erbeten haben. Ihr Lieben, wenn wir in dieser Reihenfolge, mit der Grundausstattung, die wir vorhin gehört haben, so zum Herrn kommen, Richtung Thron der Gnade, dann empfangen wir, wenn wir nur von Gottes Wort und seiner Wahrheit und seiner Gnade uns abhängig machen, dann empfangen wir eine Gewissheit. Beim Beten schon am Anfang, sodass wir nicht erst warten müssen, bis das Resultat kommt, um dann festzustellen, ob es gekommen ist oder nicht, sondern wenn wir schriftgemäß, gemäß der Wahrheit Gottes und dann in der Gewissheit des Glaubens beten, sollen wir am Anfang schon wissen, dass wir erhört worden sind, bevor die Erhörung da ist. Das ist der Standard. So würdevoll sollen wir beten. Ist das nicht wunderbar? Sagt einmal darauf Amen. Amen. Wenn man das weiß, betet sich besser. Halleluja. Das ist das Zweite. Und nun das Dritte. Die Herzen besprengt, so wörtlich, und gereinigt vom bösen Gewissen. Die Herzen besprengt und gereinigt vom bösen Gewissen. Der Herr besprengt mit seinem Blut dein Herz. Und will damit sagen, es ist entsühnt. Es ist beansprucht für den Herrn, geheiligt. Und dann will er zur Heiligung alle anderen göttlichen Eigenschaften und Qualifikationen dazugeben. Gerecht geworden, herrlich, angenommen, angenehm, fähig, ausgesondert für mich. Das will er. Die Frage, darf er dein Herz besprengen oder willst du einige Teile deines Herzens ihm abwenden? Hier sind unter uns einige, die fanden das alles gut, was sie gehört haben. Aber du weißt ganz genau, da gibt es einige dunkle Stellen in deinem Leben. Und ich sage so das ganz, ganz selten. Das ist nicht meine Art, mich auszudrücken. Wer mich aus Berlin kennt, weiß das. Und du hast so eine Zerrissenheit in deinem Herzen. Und du spürst, ich verdanke meinem Herrn sehr viel. Sehr, sehr viel. Aber einige wenige Bereiche sind gleichsam ausgespart und unerlöst. Ziemlich dicke Sachen. Ziemlich chronische Angelegenheiten. Zwanghaft. Zum Teil sind es umschriebene Tatsünden als Krönung, negative Krönung von Verhaltensweisen, von Haltungssünden und zum Teil nur solche chronischen Defizite und Zwänge. Und du wünschtest dir, ach, dass ich frei wäre davon. Ich bin sehr sicher, dass ich mit dem, was ich jetzt beschreibe, ziemlich genau den Innenzustand deines Herzens jetzt kennzeichne. Du hast ein starkes Verlangen danach, davon befreit zu werden. Ein starkes Verlangen. Der Herr sieht das. Der Herr sieht das. Er haut dich nicht in die Falle. Er hat dich sehr, sehr lieb. Aber er sieht auch Folgendes. Und das will ich dir mal beschreiben, was du bei dir wahrnimmst.
Du sollst wissen, es kommt vom Herrn. Du nimmst bei dir wahr, ja, da sind die Dinge da. Manche Dinge haben was zu tun mit Pornografie. Bei nicht wenigen hier. Mit Gezwungenheiten in diesem Umkreis. Im sexuellen Bereich. Bei anderen sind es total andere Dinge. Im finanziellen. Unterschlagungen. Steuer. Beziehungen. Eine ganze Anzahl. Aber höre, was jetzt der Herr dir sagen will. Er sagt nicht nur, bekenne das, nach vorne, auf die Knie, noch tiefer, lass das. Es würden einige kommen, ohne Frage. Aber heute empfinde ich, dass der Herr eine ganz besondere Botschaft hat. Der Herr sagt dir, du solltest das lassen, du musst das lassen. Aber er sagt dir, ich weiß, dass du Angst hast davor. Du wirst gequält von dieser Angst, was mache ich danach? Was mache ich danach? Denn die Dinge, die du festhältst, hältst du deswegen fest, weil du davon eine gewisse Lust noch hast. Sei ehrlich. Das ist schlimm, das peinigt dich, aber dennoch hast du gewisse Lust. Und in dir gibt es so eine Art Gewissheit fast. Wenn ich auch das noch hergebe, dann gebe ich die letzten schönen Dinge her. Zugegeben nicht sehr heilig, aber sie sind schön. Sie bringen viel Verdruss, aber sie bringen auch Angenehmes. Und deswegen hast du eine Angst davor. Und nun sagt dir der Herr, auch an dieser Stelle, wenn du dich aufmachst zum Thron der Gnade, nicht zur Schlachtbank, zum Thron der Gnade, soll es einzigartig göttlich zugehen. Und der Herr verlangt von dir nicht einen heroischen Entschluss, dass du als geistlicher Titan da aufstehst, ja, den Schweiß der Angst auf der Stirn, ja, mit einem inneren Kampf, um dann diese ganzen anderen alten Dinge abzutun und niederzuringen, zu sagen, koste, was es wolle, Herr, für dich lass ich das, ja, und wenn ich mein Leben lang als Eremit in einer Höhle verbringen muss, ja, ich will dir das bringen. Höre, das ist nicht die Art, die der Herr verlangt. Und das ist auch nicht halten. Du wirst mit, es gibt dir das schriftlich, ja, dass du nach kurzer Zeit in dem alten Zwang wieder sein wirst. Das musst du nicht. Das musst du nicht. Höre, was der Herr dir sagt. Heute sollen sehr viele ihre alte Position aufgeben, weil du besprengt bist mit dem Blut des Herrn und weil der Herr dir Liebe und Gnade und Gerechtigkeit anbietet und weil du schon im Vorgriff, im Vorgefühl, im Vorschmecken auf das, was danach kommt, sehen sollst, der Herr beraubt mich nicht. Gott ist kein Räuber. Du sollst nachher mehr Freude haben, mehr Lust haben, mehr Freiheit haben. Nicht nur Freiheit haben, sondern Freiheit mit göttlicher Freude. Der Herr sorgt dafür, dass deine Lustbilanz stimmt. Halleluja. Und wenn du das so siehst, dann hab den Mut und sag, gut, ich will's dir glauben, auf dein Wort hin. Ich will nicht kaputt gehen. Herr, du weißt, dass ich das brauche, dass ich Freude, dass ich Bestätigung, dass ich Lust brauche. Und der Herr sagt, ich weiß das sehr wohl. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich so geschaffen und komm zum Herrn und komm als ein solcher, der das Alte lässt im Hinblick darauf, dass der Herr dir Neues gibt. Dass dir Neues gibt. Komm nicht als einer mit einer Leistungsbuße. Nicht als einer, der sogar noch stolz ist auf seine Buße. Bloß nicht. Komm dann wirklich nachher. Und der Herr verspricht dir, wenn du dich fernhältst von allen Momenten eigener Kraft und wenn du dir nicht in die Brust wirfst und sagst, nun ja, das tue ich Herr für dich, wenn du sagst, ich komme, weil du es sagst und weil du mir etwas Besseres gibst und weil du ein guter Gott bist und weil die Güte Gottes mich zur Umkehr geleiten soll. Zitat aus der Schrift, Lieblingswort von mir. Du sollst nicht durch die Heiligkeit gejagt werden zum Herrn. Stimmt nicht. Sondern durch die Güte Gottes zur Umkehr geleitet werden, gelockt werden. Halleluja. Geleiten, da habe ich mir das Bild vor Augen von einem Rokokotanz, wo der Mann die Frau ganz zart berührend zu einer Hand langführt. Ja? So will der Herr dich hinführen. Noch einmal. Nicht zum Schafott. Kopf ab. Nein, der Herr selbst will die Operation tun. Du musst es nur wollen. Und du kannst nur wollen, wenn du die Rahmenbedingungen siehst. Du bist befreit vom bösen Gewissen, besprengt mit dem Blute Jesu. Wenn du das nicht hast, landest du nicht beim Thron Gottes. Du kannst machen, was du willst. Du wirst dich verhalten. Was fällt mir jetzt ein? Oh, der Vergleich, der jetzt kommt. Du wirst dich verhalten wie ein Maultier. Wie ein Maultier. Störrisch, bockig, lange Zeit willig, auf einmal machst du Stopp. Und wirst nicht mehr zu bewegen sein, weiterzugehen. Mein lieber Vater hat mir aus dem Zweiten Weltkrieg erzählt, stundenlang seine Geschichten mit seinem Maultier Karl in Albanien. Sie mussten nachts über die Pässe und Schluchte und das ging wunderbar. Und auf einmal sagte, was heißt denn sagen, natürlich nicht, auf einmal gebot Karl Stopp. Und Stopp war Stopp. Und durch nichts war er zu bewegen, weiterzugehen. Manche musste getragen werden, gezogen werden. War manchmal vielleicht nur ein Stein am Wege, aber der Stein hatte da eine ganz große Bedeutung für ihn gehabt. Und weißt du, wenn du ein schlechtes Gewissen hast, dann wirst du nicht gerne zum Vater kommen. Und kurz vor dem Vater, kurz bevor es ganz schön wird, biegst du ab. Dann hast du den ersten Teil, den weniger schönen Teil erlebt. Mehr verbietet dir das schlechte Gewissen und die alte Schuld. Du bist beraubt. Du sollst nicht beraubt sein. Es soll dir gut gehen. Wirklich gut gehen. Der Vater möchte dich bei sich haben. Noch etwas? Das gute Gewissen soll sehr tief gehen. Du sollst befreit werden von den toten Werken. Das sind jene Leistungswerke, mit denen du Gott gefallen willst. Indem du verweist auf deine Tugend, deine Entbehrung, deine Sittlichkeit, deine Anstrengung und so weiter. Deine Exerzitien vielleicht sogar noch. Das sollst du nicht. Weißt du, die toten Werke erzeugen tote Stimmungen, erzeugen Getriebensein, Unruhe. Als Christ, wiedergeborener Christ, dennoch Verdammnisgefühle, immer wieder Schuldgefühle, immer wieder Minderwertigkeitsgefühle, diese berühmte Minkoxe, Minderwertigkeitsgefühle, Komplexe. Der Herr will dich total befreien. Und Befreiung ist eine Befreiung, ja? Befreiung ist eine Befreiung. Befreiung zur Lust, zur Freude, zur Gemeinschaft mit ihm. Du bekommst weitaus mehr, als du lässt. Nur so können wir wirklich zum Herrn kommen. Viertens, unser Leib gereinigt mit reinem Wasser. Mit reinem Wasser. Selbst unser Leib soll gereinigt werden. Durch das Wort Gottes, was das Wasserbad des Wortes. Unsere Augen, unsere Ohren, unser Körper, unsere Hände und die Füße. All das, womit wir sonst manchmal nicht sonderlich gut umgehen. Was wir gebrauchen, um eigene und ambitionierte Ziele und Strebungen umzusetzen. Dann ist unser Körper der verlängerte Arm des Fleisches. Aber auch das, was an Gelüsten und Trieben wirklich rauskommt aus uns. Das Wort Gottes sagt, dass unsere, interessanterweise, eine starke Aussage im Worte Gottes, dass unsere unguten Triebe ihren Sitz haben in der tiefen Körperlichkeit unserer Person. Selbst dorthin kommt das Wort. Und du kannst von Zwängen befreit werden. Von Zwängen befreit werden. Das hat der Herr heute vor. Noch stärker als im ersten Gottesdienst. Es geht heute noch mehr in diese Richtung. Heute zweiten Teil spüre ich. Er will dich wirklich freisetzen. Ich werde nachher gleich noch erklären, wie es geht. Gut. Auf diesem Wege kommen wir zum Thron der Gnade. Hört ihr, zum Thron der Gnade. Und zum Thron der Gnade kommt man, um dort was zu erleben. Und das Wort Gottes sagt uns ganz deutlich im Hebräer 4, was wir dabei erleben sollen. Nämlich, wir sollen erfahren, ich möchte es einmal vorlesen. Darum lasst uns hinzutreten mit Kühnheit zu dem Thron der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, auf die Zeit, wenn uns Hilfe Not sein wird. So, auf diesem Wege, indem wir den Weg der Gnade wählen, um dann bei der Gnade, am Thron der Gnade anzukommen, so sollen wir zu Gott kommen. mit Freude hin, immer wieder hin, um dann auch zu empfangen. Auf einem Leistungswege, und sei er noch so wunderbar kaschiert und verborgen, durch unsere Frömmigkeit und Religiosität, auf einem Leistungswege landen wir nicht beim Thron der Gnade. Und dort sollen wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden. Achtet mal auf dieses Paradox. Indem wir mit Kühnheit zum Thron der Gnade gehen, ausgerechnet mit Kühnheit, sollen wir bei ihm, beim Herrn, auf dem Thron der Gnade, Gnade und Barmherzigkeit finden. Ich denke, das spüren wir alle so. Das ist total anders als all das, was wir sonst im weltlichen und religiösen Bereich vorgelegt bekommen als die richtigen Entsprechungen. Dort würde man sagen, Gnade findet man nur dann, wenn man total gebuckt, geduckt und gebeugt zum Herrn kommt und kriecht, immer nur auf allen Vieren und so weiter. Nein, nein, nein. So kann man auch Gnade bekommen. Wenn hier jemand da ist, der noch nicht glauben kann, aber du weißt, Gott gibt es. Du hast ihn heute innerlich gespürt und du willst heute zum Herrn kommen und du bist verzweifelt, dann komm in deiner Verzweiflung zum Herrn, meinetwegen auf allen Vieren. Aber wenn du immer wieder, jeden Tag neu Gott erleben willst und bist ein Kind Gottes, dann sollst du mit Kühnheit Gnade holen, mit Kühnheit Barmherzigkeit empfangen. Halleluja. Und das, ihr Lieben, auf die Zeit hin, wenn Not am Mann ist und wenn Hilfe nötig ist. Das heißt also schon vor die Not kommt, bevor das Unglück da ist. Wir sollen gefüllt sein mit Gnade, weil wir immer wieder zum Gnadenort, zum Gnadenthron gegangen sind und empfangen haben, sodass dann die Gnade in uns ist. In Sprüche 4, 22, 24 sehen wir, dass uns gesagt wird, dass wir fleißig sein sollen, im Umgang mit dem Wort Gottes genau hinsehen, genau hinmerken sollen, unser Ohr hinneigen sollen und dann es im Herzen auch festhalten sollen und dann unser Herz bewachen sollen, denn aus dem Herzen fließt Leben. Aus unserem Herzen fließt Leben. Höre, aus deinem Herzen fließt die Hilfe. Aus deinem Herzen kommt die Erlösung. Aus deinem Herzen kommt Befreiung und sogar Heilung. Du bist vielleicht kurz irritiert. Du sagst, es kommt vom Herrn. Du hast recht, es kommt vom Herrn. Aber über dein Herz, wenn du zum Throne Gottes bist, gegangen bist und immer wieder gegangen bist und empfangen hast und die Gnade in dir hast, dann soll aus dir heraus die Hilfe kommen. Nicht irgendwie fernab von dir, direkt neben dir, unabhängig von dir, sondern über dein Herz. Psalm 84 hat das so wunderbar dargestellt. Eines meiner Lieblingsworte, ich will es euch mal ganz kurz vorlesen, in der lutherschen Elberfelder Kombination, Psalm 84. Dort lesen wir Vers 6 bis 8. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und vom Herzen dir nachwandeln, wenn sie durchs dürre Tal ziehen, bis jetzt Luther, jetzt Elberfelder, aber die wahre Übersetzung, machen sie es zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Gott will dich vor der Not, vor den Schwierigkeiten aufbauen. Du sollst immer wieder Gnade holen, Gnade holen. Dein Herz soll fest werden. Das ist ein köstliches Ding, dass unser Herz fest wird. Was geschieht durch Gnade? Empfange Gnade, heute schon für morgen. Und morgen für übermorgen, für die nächsten Wochen. Bau dich auf, bau dich auf. Der Herr will dir Hilfe geben. Die Hilfe soll vom Thron Gottes kommen, über dein Herz. Und wenn dann die Schwierigkeit kommt, bist du gewappnet. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Einen wunderbaren Herrn, der für alles sorgt. Prophylaktisch, präventiv, aber auch dann, wenn die Not bereits da ist. Und nun sollen wir zupacken. Bis jetzt haben wir gehört, wie wir es machen und jetzt wollen wir es machen. Und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam beten. Und ich hätte euch gebeten, dass ihr vielleicht noch diese kurzen Momente hier bleiben könnt, damit wir dann gemeinsam jetzt zum Thron der Gnade gehen. Und ich mache mich zu eurem Mund. Und der Thron der Gnade ist empfangsbereit. Ich danke dir, Herr, dass du hier bist, wirklich so liebend, so zart, so mächtig, so stark, so freundlich. Und ich danke dir, dass du uns einlädst. Und hab Dank, dass wir kommen können. Und ich mache mich zum Mund derer hier im Raum, die bis jetzt doch immer wieder in Angst, mit Beklommenheit, mit diesem verkehrten Touch von Ehrfurcht und Distanz und damit eigentlich Unlust zu dir beteten. Und wir treffen die Entscheidung, Herr, wir wollen lernen, wir wollen jünger sein, ich lerne jetzt. Ich will beten, wie dir es gefällt. Ich will mit Lust und mit Freude beten, deswegen verbiete ich mir diese heidnische Art. Ich tue es beiseite und ich nehme die Einladung an. Ich sage, ja, ich bin nicht nur erlöst, sondern der Zugang zu dir ist erlöst. Und du hast mir Kühnheit gegeben und ab jetzt nutze ich sie. Und ich wende mich ab von allen uneigentlichen Verhaltensweisen und Beklommenheit und jeder religiösen Verformung meines Betens. Ich will so beten, dass du Freude daran hast und ich auch daran Freude habe und mit Ausdauer vor dir bleiben kann. Und ich habe die Frage, bevor ich weiterbete, wer spürt, das war eine Entscheidung, die ich jetzt vollziehen sollte und ich habe sie vollzogen und ich bleibe dabei. Sage es einfach durch Hand aufheben, ohne aufzuschauen, einfach so als Zeichen dafür, das war meine Entscheidung. Wer merkt das? Wer merkt das? Halleluja, Halleluja. Und wir gehen einen Schritt weiter, wir gehen einen Schritt weiter. Und der Herr sagt, jetzt zu denjenigen, die immer wieder unterschwellig diese nicht abzuschütteln Verdammnisgefühle haben und Selbstbezichtigungen und Unfrieden haben, aber du bist Kind Gottes. Und du fragst dich, was soll ich nur anders machen? Ich weiß keine Schuld, ich weiß keinen Fehler, ich habe keine Bank ausgeraubt. Ich habe nichts Böses gemacht, aber das ist immer wieder da. Und der Herr sagt dir, triff eine Entscheidung, am Anfang ohne Gefühle, auf mein Wort hin, auf die Wahrheit hin, dass du sagst, ich will alle toten Werke ablegen. Ich will nicht mehr mit meiner Leistung vor dir erscheinen. Ich will nicht mehr nachhelfen mit meinen Verzichtsmaßnahmen, mit meinen Opfern und so weiter, um dich dadurch gnädig zu stimmen. Ich weiß, du bist von vornherein gnädig. Ich durchschaue meine Leistungsmentalität und ich merke, das ist eigentlich verborgene Rebellion. Und ich merke, weswegen ich so viel Unruhe habe und Angst habe, weil im Untergrund meiner Person das weitergelaufen ist. Und der Herr zeigt mir das jetzt und ich will mich davon trennen. Deine Gnade ist genug, aber dann will ich die Gnade ausleben. Ich empfange sie, ich verschlinge sie und ich fülle mich damit und dann gebe ich sie weiter. Und wer merkt, dass heute die Stunde ist, wo Unfrieden und Triebsamkeit und Verdammnisgefühle zu einem Ende kommen sollen, weil du jetzt wirklich nur aus Gnade lebst, aus nichts anderem, nur aus Gnade. Wenn man dich aufschlitzen würde, man könnte nur noch Gnade sehen. Wer das erleben will, der treffe ebenfalls eine Entscheidung. Sage, ich hebe meine Hand, ich trenne mich von diesen Dingen. Ich habe sie sehr wohl gemerkt und es soll Schluss sein damit. Ab jetzt soll nur nach Gnade gelten. Ich gehe mit Gnade zum Thron der Gnade. Für wen trifft das zu? Melde dich ebenfalls. Ja, es sind sehr viele. Und der Herr weiß das, dass ihr nur das meint. Ihr seid erlöst. Ihr seid Kinder Gottes. Ihr habt ihn viele Mal erlebt. Ihr könnt wunderbare Geschichten erzählen von ihm, wahre, herrliche Geschichten. Aber dieser Untergrund unter dem Bewusstsein ist auch da. Und jetzt soll Schluss sein. Und Heiliger Geist, du hast das gesehen und du wirst dich dazwischen setzen, weil du jetzt ein Votum bekommen hast. Und unsere Geschwister werden machtvoll Befreiung erfahren und einen Ekel entwickeln vor den eigenen Leistungen, mit dem sie dir gefallen wollen, es doch nicht können. Ich danke dir, Herr, dass du trittst jetzt dazwischen und machtvolle Dinge geschehen. Und ihr Lieben, jetzt will der Herr zwei Kategorien von Menschen aufrufen und ich denke, ihr sollt nach vorne kommen. Der Herr fragt, wo sind die, die heute gemerkt haben, dass sie ein völlig neues Leben, du hast mit Staunen gemerkt, was Gott alles kann und will, wofür er sich bereits geopfert hat, sodass du keine Opfer mehr bringen musst. Du hast gemerkt, dass der Herr dein Los, dein Schicksal, deine Sünde, deine Krankheit, deine Not getragen hat, aber du bist noch draußen, du hast den Herrn selbst noch nicht. Und nun sagt der Herr, für dich gilt dasselbe, du musst dich jetzt nicht in Positur werfen, du musst jetzt dich nicht fein machen und irgendwie an dir zurecht etwas zotteln, damit du vor Gott angenehm bist. Komm so, wie du bist, empfange Gnade und der Herr macht dich zu einem Kind Gottes. Er macht dich total frei, zu einem Kind Gottes. Er will dir heute Gerechtigkeit geben, heute ewigen Frieden geben, heute seine Arme um dich werfen, sagen, jetzt bist du beim Vater. Und jetzt braucht der Herr deine Entscheidung. Und ich frage, wer möchte heute diese Lebensübergabeentscheidung vollziehen? Zum Vater kommen. Du sollst dich vom Leben nicht verabschieden, du sollst anfangen zu leben. Jetzt geht's erst los. Du sollst nicht frömmelnd werden, ein komischer Heiliger werden, sondern jetzt geht es los. Der Herr sucht dich und will dich füllen mit seiner Gerechtigkeit, alle Schuld vergeben, dir Kindschaft geben und zum Vater führen. Ewig sollst du beim Vater sein. Wer möchte das Angebot annehmen? Der Herr fragt wirklich, er kann dich nicht beglücken gegen deinen Willen, ohne deinen Willen. Deswegen fragt er jetzt, für wen gilt das? Heb den Arm als Zeichen dafür, du sagst, ja, das nehme ich an, das nehme ich an. Für wen gilt das? Sei mutig, sei mutig. Jetzt melde dich, jetzt melde dich. Halleluja, melde dich. Danke, es sind noch mehr da, es sind viele da. Oder habt ihr euch für den Hilfspreis gemeldet? Gut, dann mögt ihr gleich nach vorne kommen. Aber ich habe noch eine Kategorie. Ich wende mich jetzt nochmal an Christen. Und solche, die wirklich tief drin hängen, die habe ich am Anfang beschrieben. Und ihr seid von ein oder zwei Zwängen total in den Griff genommen. Es ist real, das weißt du. Und heute sagt der Herr dir, wenn du glaubst, dass ich das auf mich genommen habe, und wenn du glaubst, dass ich dir anschließend wirklich Befreiung gebe, mit Leben und Freude, wenn du es glaubst, dann wirst du heute Freiheit erfahren. Komme, ohne dich abzumühen, komm nach vorne. Wir werden gleich ein Lied singen und ich bitte, dass diese beiden Gruppen von lieben Menschen, ich bitte euch im Jesu Willen, dass ihr nach vorne kommt und dass ihr euer Leben dem Herrn übergebt, die eine Gruppe. Bitte bleib nicht da, wo du bist. Komm zum Herrn. Der Herr will dir total neues Leben geben. Du sollst zum Vater kommen. Du sollst dich freuen. Und die andere Gruppe, Christen, sei mutig. Das wird eine Sternstunde deines Lebens sein. Komm unter der Voraussetzung, dass du dich ohne Qual jetzt trennst, sondern einfach das bekennst, das Geheimnis, dass du deinen Feind bindest, einem Seelsorger ganz knapp mit einem, zwei Sätzen verrätst. Und dann empfängst du vom Herrn die Freiheit, weil du genau weißt, er hat es getan. Komm nach vorne. Lasst uns aufstehen. Könnt ihr so lieb sein und dabei einfach ein Lied anstimmen. Und ich möchte euch bitten, reagiert schnell. Holt euch das. Es ist ganz frisch zubereitet. Total echt. Und es ist da. Halleluja. Das ist es. Durch seine Wunden sind wir heil. Und zwar umfassend. Nun habe ich heute etwas unglücklich angefangen mit meinem Aufruf. Jetzt weiß ich nicht genau, wo diejenigen sind, die jetzt wirklich mit aller Entschiedenheit im Prinzip erstmalig, meinetwegen auch wiederholt, aber im Sinne einer Lebensübergabe jetzt nach vorne gekommen sind. Und ich hätte euch gebeten, dass ihr jetzt das kommende Gebet, als eure Willensentscheidung von Herzen nachbetet und hin zu Gott betet. Und der Herr ist aufgestanden von seinem Thron und er schaut auf euch. Auf diesen Augenblick hat er gewartet. Er will euch in seine Arme nehmen und hin zum Vater führen und euch total neu machen. Er gibt euch einen neuen Geist, eine wirklich neue Art von Leben, neue Art zu leben mit einer neuen Innenausstattung, mit einem neuen Geist. Und so übergibt euer Leben dem Herrn, indem ihr jetzt folgendes Gebet mir nachsprecht. Und wenn die Gemeinde will, mag sie auch sich dazu stellen, obwohl sie schon längst mit dem Herrn lebt. Herr, ich habe deinen Ruf gehört und ich komme zu dir. Herr, ich habe deinen Ruf gehört und ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich liebst und aus Liebe zu mir ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass du mich liebst und aus Liebe zu dir ans Kreuz gegangen bist. Ich empfange die Gnade, die du mir heute gibst. Ich empfange und ich übergebe dir mein Leben, meine Schuld und Unabhängigkeit. Und ich übergebe dir mein Leben, meine Schuld und Unabhängigkeit. Und ich danke dir, dass du mich jetzt angenommen hast und mich jetzt verwandelst hin in ein Kind Gottes. Und ich danke dir, dass du mich jetzt angenommen hast und mich jetzt verwandelst hin in ein Kind Gottes. Ich bekenne, deine Erlösung hat mich erreicht. Ich bin neu geworden. Ich bekenne, deine Erlösung hat mich erreicht. Ich bin neu geworden. Ich danke dir, Herr, dass ich eine Ewigkeit jetzt bei dir sein kann. Ich danke dir, Herr, dass ich eine Ewigkeit jetzt bei dir sein kann. Ich preise dich, dass du mich angenommen hast. Ich preise dich, dass du mich jetzt angenommen hast. Das hat er getan. Das hat er getan. Halleluja. Bevor ihr rausgeht, denn wir wollen euch noch eine kleine Hilfe geben in einem Nachbarraum, wo euch die ersten nächsten Schritte im Glauben mitgeteilt werden, möchte ich mich noch an die unter euch wenden, die ihr nach vorne gekommen seid. Wohl längst Christen, mit Überzeugung Christen. Und ihr habt gemerkt, heute will der Herr mir nicht meine Sünde, meine Behinderung rauben, sondern er überredet mich. Und er kommt mit seiner Kraft. Und ich möchte jetzt für euch beten. Und jetzt müsst ihr jetzt nicht wiederholen, sondern bete innerlich nach. Und dann werden wir euch bitten, dass ihr mit Seelsorgern rausgeht. Und heute müssen wahrscheinlich recht viele Seelsorger da sein. Und dass ihr gemeinsam diese eine Angelegenheit besprecht und hört.
wenn das geschieht, dass ihr nicht euch verlasst auf eure Leistung, wie ihr euch befreit, sondern wenn ihr wisst, dass es die Gnade des Herrn ist, gepaart mit Wahrheit, werdet ihr erfahren, dass die Wahrheit euch frei macht. Nicht ihr euch, die Wahrheit macht euch frei. Ich danke dir, Herr, für meine Geschwister. Ich danke dir, Herr, dass sie Freiheit bekommen sollen. Und sie haben das Wort gehört. Und sie haben vernommen, dass du sie herausziehst. Sie können nur Ja sagen. Und dein Wort sagt, es ist alle Wahrheit da. Alles, was gut und schön ist, ist da. Das Opfer ist für sie gebracht. Sie müssen nicht noch einmal ein Opfer hinzufügen und sei es noch das Leistungsopfer, das Bußopfer, das Sündenentsagungsopfer. Ich danke dir.